Anna Höcker. Heute fange ich wirklich an. Prokrastination und Aufschieben überwinden. Gelesen von Frank Streichfuß und Heiner Lenz.
Bestimmt kennst du das Problem. Ganz oben auf deiner To-Do-Liste steht eine sehr wichtige, aber auch sehr anstrengende Aufgabe. Doch irgendwie findest du immer einen Grund, dich mit irgendetwas anderem zu beschäftigen. Und wenn der Tag dann vorbei ist, hast du zwar viele Kleinigkeiten geschafft, aber der große Brocken mit Priorität 1 ist immer noch so groß wie am Morgen. Wenn das mehrere Tage oder gar Wochen so geht, stellen sich irgendwann Stress und Unzufriedenheit ein. Was lässt sich dagegen tun? Wie kann man das ständige Aufschieben überwinden? Tipps und Tricks gegen Prokrastination gibt es viele, doch so mancher Lifehack kratzt nur an der Oberfläche. Diese Blinks widmen sich dem Problem deshalb aus einer fundierten wissenschaftlichen Perspektive. Sie bieten ein systematisches Programm und Anleitungen, um das eigene Verhalten dauerhaft zu verändern.
Blink Nummer 1. Was ist Prokrastination?
So gut wie alle Menschen schieben dann und wann Aufgaben vor sich her, vor allem, wenn sie unangenehm sind. Im Alltag wird dafür oft salopp der klinische Begriff Prokrastination verwendet, doch nicht jedes Aufschieben ist gleich krankhaft. Von echter Prokrastination spricht die Psychologie erst, wenn Betroffene Aufgaben dauerhaft hinauszögern und sich daraus massive Probleme im Alltag und Berufsleben ergeben. Also zum Beispiel, wenn sie regelmäßig Deadlines verpassen und auf Arbeit schlechte Qualität abliefern. Oder wenn die Aufschieberei die Betroffenen nervös macht und sie sich dafür schämen. Oder wenn ihre Beziehungen leiden und ihr Verhalten zu finanziellen Schwierigkeiten führt. Kurz, erst wenn es einen echten Leidensdruck gibt, leiden Personen an der klinischen Störung Prokrastination. Auf der Verhaltensebene lässt sich die Prokrastination als ein kurzfristig-langfristig Problem beschreiben. Kurzfristig wirkt sich das Aufschieben positiv auf uns aus und belohnt uns sogar doppelt. Wir können noch ein Stündchen schlummern, anstatt wie geplant mit der Seminararbeit oder der Bewerbung anzufangen. Und nebenher verschwinden auch noch die mit der Aufgabe verbundenen unangenehmen Gefühle. Stattdessen verbringen wir unsere Zeit nun mit einer leichteren, angenehmeren Tätigkeit. Schaust du eine Serie, anstatt mit der Hausarbeit zu beginnen, vertreibst du so die nagenden Gedanken ans Scheitern. Und wenn du die Wohnung putzt, anstatt mit der Jobsuche anzufangen, ist dir das schnelle Erfolgserlebnis sicher. Temporär scheint die Prokrastination also ein guter Problemlöser zu sein. Sie löst Spannungen und vertreibt negative Gedanken. Der Schaden, der durch permanentes Aufschieben entsteht, gibt sich erst langfristig zu erkennen. Die Nachteile sind im Moment des Prokrastinierens noch zu ungewiss, als dass sie unser Verhalten beeinflussen und steuern könnten. Rechtfertigungen sind schnell zur Hand. Dann fange ich eben morgen richtig an, ist jetzt auch kein großes Problem. Daher bezeichnen Psychologen Prokrastination auch als Störung der Selbstregulierung. Um dagegen zu halten, braucht es einen starken Willen.
Prokrastination ist also eine krankhafte Form des Aufschiebens, bei der die Selbstregulierung zwischen langfristigem und kurzfristigem Denken nicht mehr funktioniert.
Jetzt weißt du, was Prokrastination ist. Aber wieso werden wir sie so schwer los?
Blink Nummer 2. Der Teufelskreis des Aufschiebens.
Wieso fällt es uns so schwer, das Aufschieben zu überwinden, selbst wenn wir wissen, dass wir uns damit schaden? Das hat damit zu tun, dass wir grundsätzlich danach streben, schlechte Gefühle zu vermeiden. Stell dir vor, du sollst in einer Woche einen Vortrag halten, aber schon der Gedanke daran bereitet dir Bauchschmerzen. Da scheint es nur logisch, die Aufgabe erstmal aufzuschieben und so dem unangenehmen Gefühl aus dem Weg zu gehen. Doch wenn du lernst, mit welchen Strategien sich negative Gefühle zielsicher dämpfen lassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du die Präsentation dann doch recht bald angehst. Wie gesagt, Prokrastination ist ein erlerntes Verhalten. Weil es so gut im kurzfristigen Zeitrahmen funktioniert, merkt sich das unser Gehirn. denn die positive Belohnung folgt sofort. Die negativen Folgen von Prokrastination zeigen sich meist erst langfristig. Sie führt zu Selbstabwertung, Stress, Angst und Scham. Die meisten erreichen somit absurderweise genau das Gegenteil von dem, was sie wollten. Sie fühlen sich schlechter anstatt besser. Ein Teufelskreis, der letztlich in noch mehr Aufschieberei endet. Im schlimmsten Fall endet solches Verhalten in einer manifesten Depression. Um dieser Falle zu entkommen, ist es entscheidend, sich die Auswirkungen des Teufelskreises unmittelbar ins Bewusstsein zu rufen. Halte dir dafür die Vor- und Nachteile, die das Aufschieben für dich hat, schriftlich in einer Tabelle fest. Und ja, dabei kann auch herauskommen, dass die langfristigen Folgen gar nicht so schlimm sind. Wenn für dich die Vorteile des Aufschiebens überwiegen, du eigentlich immer damit durchkommst und die langfristigen Folgen verkraften kannst, dann solltest du dies natürlich auch ehrlich feststellen. Die Konsequenz darf dann für dich sein: Ich schiebe auch weiterhin auf. Nur nimmst du dir durch die aktive Entscheidung das schlechte Gewissen. In jedem Fall aber solltest du hier eine klare Entscheidung treffen.
Wir können also festhalten, dass es auf emotionaler Ebene naheliegend ist, Anstrengendes aufzuschieben. Aus diesem Grund ist es so schwer, von diesem Verhalten loszukommen.
Den Grundstein haben wir damit gelegt. Bleibt die Frage: Wie kann es überhaupt gelingen, Aufgaben nicht mehr aufzuschieben? In den folgenden Blinks stellen wir dir dafür das psychologische Anti-Prokrastinationsprogramm der Autorin Anna Höcker vor.
Blink Nummer 3. Beginne das Programm mit einer Problemanalyse und einem Masterplan.
Herzlich willkommen zur ersten Woche deines Anti-Prokrastinationsprogramms. Das oberste Ziel dieser Methode ist, Schritt für Schritt deine Fähigkeit zur Selbstregulierung zu verbessern und somit das Aufschieben zu überwinden. Damit das gelingt, solltest du zunächst einmal herausfinden, was überhaupt dein Problem ist. Welche Gedanken und welches Verhalten hindern dich daran, mit dem Arbeiten zu beginnen? Das findest du beispielsweise heraus, indem du Sätze wie "Ich bin nicht zufrieden, weil" oder "Ich will erreichen, dass" ergänzt. Halte außerdem schriftlich fest, welche Rechtfertigungen du benutzt, wenn du aufschiebst, und was du meist statt der eigentlichen Aufgaben machst. Zuletzt solltest du dir die positiven und negativen Konsequenzen deines Handelns noch einmal genau vor Augen führen. All diese Notizen kannst du für Zwischenbilanzen nutzen. So kannst du sehen, was du bereits erreicht hast und an welchen Dingen du noch weiter arbeiten musst. Am besten ist es, du gehst mit einem konkreten Projekt in die folgenden Blinks. Gibt es da eine Sache oder ein persönliches Vorhaben, das du schon ewig vor dir herschiebst? Das könnte eine Bewerbung sein, eine Hausarbeit, die Steuererklärung oder aber auch die Idee für einen Roman. Egal was es ist, du könntest nun damit beginnen, einen Masterplan für dieses Projekt zu formulieren. Er hilft dir dabei, auch in schwierigen oder stressigen Phasen den Überblick zu behalten. Wenn du dich für ein Projekt entschieden hast, überlegst du dir mögliche Teilziele und notierst die notwendigen Schritte für jedes Ziel. Dieses Vorgehen hilft dir, auch in großen Projekten nicht verloren zu gehen. Unterscheide im Rahmen des Masterplans zudem zwischen Aufgaben, die Pflicht sind, und denen, die eher zur Kür gehören. Beginne bereits in der ersten Woche damit, ein Arbeitstagebuch zu schreiben. Notiere darin täglich, wie du dich beim Arbeiten verhalten hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Das hilft dir, dein Problem besser zu verstehen. Und du wirst merken, allein die Beobachtung deines Arbeitsverhaltens hat den Effekt, dass du weniger prokrastinierst. Vor allem, wenn du dich regelmäßig und unmittelbar nach der Arbeit bzw. nach einer verpassten Arbeitschance beobachtest. Schreibe in diesen Momenten auf, welche Angstgedanken und Rechtfertigungen dich abgehalten haben. Welche Ersatztätigkeiten hast du stattdessen unternommen?
Noch einmal zusammengefasst: In der ersten Woche notierst du Probleme, erstellst einen Masterplan und beginnst damit, ein Arbeitstagebuch zu führen.
Im nächsten Blink zeigen wir dir, mit welchen Tricks du arbeiten kannst, um dich selbst zum pünktlichen Arbeiten zu verführen.
Blink Nummer 4. Schaffe dir Arbeitszeitfenster.
Wärst du nicht gerne effektiver beim Arbeiten? Träumst du davon, all das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast und endlich wieder Abende und Wochenenden zu verbringen, die frei von aufgeschobenen Aufgaben sind? Nun, dann musst du vielleicht einfach weniger arbeiten. Ja, du hast richtig gehört. Der Begriff aus der Forschung dazu lautet Arbeitszeitrestriktion. Stell dir diese wie einen Trick vor, mit dem du dich selbst zum Arbeiten verführst. Und der könnte nicht einfacher sein. Bevor du mit deiner Aufgabe beginnst, legst du ein Zeitfenster fest. Arbeiten darfst du fortan nur innerhalb dieses zeitlichen Rahmens. Das heißt, auch wenn du zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich Lust bekommst, weiterzumachen, ab jetzt ist das tabu. Indem du die Arbeitszeit künstlich verknappst, verleitest du dich selbst dazu, ihr entgegenzufiebern. Du freust dich regelrecht auf die Zeit, in der du arbeiten darfst. Paradoxerweise musst du, um zukünftig besser zu arbeiten, auch dann aufhören, wenn du gerade gut dabei bist. Arbeitszeitrestriktion mag dir seltsam vorkommen, ist aber aus wissenschaftlicher Sicht sogar die effektivste Methode gegen Prokrastination. Du verhinderst damit die sogenannte Längskonkurrenz. Längskonkurrenz heißt das deshalb, weil du eine Aufgabe gewissermaßen längs der Zeitachse immer weiter nach hinten verschiebst. Wenn du also den ganzen Tag für eine Sache Zeit hast, dauert es auch den ganzen Tag. Hinzu kommt, wenn du deine Zeit effektiver nutzt, fällt es dir leichter, zwischen Arbeit und Freizeit zu trennen. Deine Aufgabe in der zweiten Woche lautet daher, wähle 2 Arbeitsfenster pro Tag aus. Es ist wichtig, dass sie bewältigbar sind, sei also realistisch. Wenn du schon seit Wochen kaum mehr als eine Stunde effektiv an einem Artikel schreibst, dann solltest du höchstens 2 Zeitfenster von je einer Stunde pro Tag festlegen. In der dritten Woche wiederholst du das Programm, doch diesmal wählst du deine Arbeitszeitfenster nicht mehr willkürlich. Stattdessen berechnest du sie anhand deiner Effizienz der letzten Woche. Dafür solltest du täglich in dein Arbeitstagebuch notieren, wie lange du während der Zeitfenster tatsächlich gearbeitet hast. Diesen Wert teilst du dann durch die Zeit, die du veranschlagt hattest. Das Ergebnis ist deine Effizienz. Liegt sie zwischen 50% und 75%? Glückwunsch! Jetzt kannst du etwas mutiger werden und dein Zeitfenster um 10 Minuten verlängern. Und wenn die Effizienz sogar über 75% lag, darfst du sogar um 20 Minuten verlängern.
Wir sehen also, in Sachen Effizienz ist weniger mehr.
Und von nun an beginnt jede Woche deines Anti-Prokrastinationsprogramms mit diesen beiden Schritten. Erstens, berechne deine Effizienz. Und zweitens, erstelle neue Arbeitszeitfenster.
Blink Nummer 5. Dein Blick nach innen und nach außen bestimmt, wie gut du arbeitest.
Morgen fange ich aber wirklich an. Heute habe ich nichts hinbekommen, dann mache ich morgen eben doppelt so viel. Wenn du derartigem Denken Glauben schenkst, dann hast du ein Problem. Sie erteilen dir einen Freifahrtschein zum Aufschieben. Versuche daher in der vierten Woche, solche Gedanken zu identifizieren. Notiere sie dir gegebenenfalls, denn das hilft dir dabei, dich auf sie einzustellen und ihnen in Zukunft nicht mehr bedingungslos zu glauben. Gedanken sind schwer einzufangen. Achte daher in dieser Woche zusätzlich darauf, wie du dich fühlst. Wenn du verängstigt bist, deutet das oft auf demotivierende Prophezeiungen hin, so wie diese hier. Das ist zu schwer für mich. Schämst du dich, ist das ein Anzeichen für abwertendes Denken. Ich bin einfach zu dumm, um das alles hinzukriegen. Mit der fünften Woche hast du bereits mehr als die Hälfte des Programms geschafft. Nutze diese Woche, um deinen zu Beginn erstellten Masterplan und dein Arbeitstagebuch auszuwerten. Ziehe ein Zwischenfazit. Wie gut ist es dir bisher gelungen, deinen Plan einzuhalten? Was lief gut und an welchen Stellschrauben musst du noch drehen? In der sechsten Woche geht es darum, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Stell dir einen zugemüllten Schreibtisch vor. Magazine, Zeitungen und Bücher stapeln sich neben leeren Kaffeetassen, To-Do-Listen und vergessenen Briefen. Und auf irgendeinem der Berge vibriert gerade das Smartphone. Gewiss, es gibt Menschen, die erst im Chaos zu Höchstleistungen aufsteigen. Doch wenn du eine Prokrastiniererin sein solltest, gehörst du wahrscheinlich eher nicht dazu. Falls du an deinem Arbeitsplatz bisher nichts geändert hast, solltest du in Woche 6 damit beginnen.
Wichtig ist also, schlechte Gedanken und ungünstige Arbeitsbedingungen tragen entscheidend zur Prokrastination bei.
Übrigens, wenn du ohnehin zu den superordentlichen Menschen gehörst, musst du nicht allzu viel Zeit darauf verwenden, deinen Arbeitsplatz noch ordentlicher zu machen. Da reicht es oft schon, einfach das Smartphone in den Flugmodus zu stellen und los geht's. Denn sonst wird das Aufräumen noch Teil der Prokrastination.
Blink Nummer 6. Unterscheide Wichtiges von Dringlichem und plane vorausschauend.
In diesem Blink widmen wir uns den letzten 3 Wochen des Anti-Prokrastinationsprogramms. Die 7. Woche dreht sich neben der üblichen Auswertung deiner Arbeitseffizienz voll und ganz um das Prokrastinationsthema schlechthin, das pünktliche Anfangen. Auch wenn du mit dem Trick der Arbeitszeitrestriktion besser darin geworden bist, lohnt es sich, dich nun noch einmal gezielt mit genau dieser Frage zu beschäftigen. Also, was kann dir dabei helfen, leichter in die Produktivität zu starten? Wenn du noch nichts dergleichen tust, könntest du die Woche etwa dazu nutzen, ein Ritual zu etablieren, das den Beginn deiner Arbeitszeit markiert. Du könntest dir den Wecker auf 10 Minuten vor Beginn deiner Arbeitszeit stellen, dir einen Tee machen und einen bestimmten Song hören, der dich in eine gute Stimmung versetzt. Doch Vorsicht, die Rituale sollten nicht zu kompliziert oder langatmig sein. Das Frühstück ist beispielsweise eher ungeeignet, da hier die Gefahr besteht, dass es zu lange ausgedehnt wird. In der 8. Woche ist Fehlermanagement angesagt. Wie gehst du damit um, wenn immer wieder dringende Dinge während deiner Arbeitszeit dazwischenkommen und deine Effizienz zerschießen? Vielen Menschen fällt es schwer, zwischen wichtig und dringlich zu unterscheiden. Wenn du das Problem kennst, solltest du von nun an genauer hinschauen. Ist die Mail wirklich so dringend, dass du sie während deines Arbeitszeitfensters beantworten musst? Oft sind Unterbrechungen durch dringend wirkende Aufgaben nur eine weitere Form der Prokrastination. Möglicherweise suchst du unbewusst nach Rechtfertigungen, um die eigentlich wichtige Aufgabe doch aufzuschieben. Und was käme da gelegener als eine dringlich wirkende Mail? In dieser Woche solltest du dich damit auseinandersetzen. Letztlich gilt nämlich der Vorsatz: wichtig vor dringlich. Und daran solltest du dich nach Möglichkeit auch halten. In der 9. und finalen Woche schließlich solltest du dich fragen, wie du die Fortschritte, die du während der letzten Zeit erzielen konntest, auch in Zukunft beibehältst. Dafür solltest du 2 Dinge tun. Zunächst überprüfst du noch einmal genau, welche Methoden und Veränderungen dir am besten geholfen haben. Ob das nun das feste Ritual zum pünktlichen Beginn war, der Kniff der Arbeitszeitrestriktion oder alles zusammen. Alles, was hilft, behältst du bei. Damit das gelingt, solltest du in einem 2. Schritt feststellen, ob und wie sich deine Situation während des Programms verbessert hat. Das hilft dir, motiviert zu bleiben.
In den letzten Wochen des Programms geht es also darum, zukünftige Probleme schon heute anzugehen. Das war unser Crashkurs Anti-Prokrastination aus dem Buch »Heute fange ich wirklich an« von Anna Höcker. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage vom Anfang. Wie können wir Prokrastination und Aufschieben verhindern? Da Prokrastination dem grundsätzlichen und nachvollziehbaren Bedürfnis nach positiven Gefühlen entspricht, werden wir sie nur schwer los. Deswegen müssen wir unsere Selbstregulierungskräfte erhöhen. Das gelingt dir mit dem Anti-Prokrastinationsprogramm, das wir dir in diesen Blinks vorgestellt haben. Wenn du zukünftig wirklich aufhören willst, Aufgaben, aber auch Herzensprojekte vor dir herzuschieben, dann solltest du bei diesem Programm bleiben. Finde heraus, welche Maßnahmen dir am zuverlässigsten geholfen haben. War es das tägliche Ritual, die Arbeitszeitfenster oder dein Arbeitstagebuch? Und wenn du doch einmal rauskommst, bloß nicht verzweifeln. Erinnere dich daran, welche Methoden du gelernt hast und bleibe stets freundlich zu dir selbst. Selbstzerfleischung führt nämlich langfristig zurück in die Prokrastination. So, und jetzt ran an die Aufgaben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.